Und jetzt darf ich den letzten Vortrag in unserer Runde ankündigen. Professor Marc Teebrücke ist bei uns an der Abteilung jetzt ein Kinderinfektiologe, ein Fach, das es ja in der Pädiatrie in Österreich leider noch nicht gibt, aber ich hoffe, dank auch seiner Hilfe werden wir da weiterkommen und auch in Österreich dieses Fach irgendwann etabliert haben können. Er ist aus England zu uns gekommen, er war vorher im Evelina Hospital und hat dort viele, viele Jahre lang sehr intensiv in der Kinderinfektiologie gearbeitet und in der Kindertuberkulosebetreuung. Und ich freue mich sehr, dass er unser Team jetzt verstärkt und uns heute einen interessanten Fall, einen ungewöhnlichen pulmologischen Fall präsentiert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Angela, für die nette Vorstellung und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier einen interessanten Fall aus unserer Abteilung vorstellen kann. Außerdem gilt mein Dank unserem Fellow Sebastian Bayer-Grabner, der mir netterweise einige von den Slides überlassen hat. Also, fangen wir mit dem Patienten an. Erstvorstellung war im September letzten Jahres. Fast 2 Jahre alter Junge, der schmerzlose zervikale Lymphadenopathie hatte für 3 Monate, war wiederholt beim Kinderfacharzt, hatte antibiotische Therapie, verschiedene Coamoxiclav, Amoxicillin, Azithromycin, aber ohne klinische und sonografische Verbesserung. Dann hat er ein MRT im Uniklinikum Ulm-Tulln gehabt und das hat multiple vergrößerte zervikale Lymphknoten gezeigt, wie auch supraclaviculäre Lymphknoten beidseits. Und als Zufallsbefund in den unteren Schnitten ist aufgefallen, dass er kavernöse Rundherde hat in beiden Lungenoberlappen sowie auch eine mediastinale Raumforderung. Konsequenterweise wurde er in das St. Anna Kinderspital eingewiesen mit einem Verdacht auf Non-Hodgkin-Lymphom. Weiterer Hintergrund, der Junge ist in Österreich geboren, beide Eltern sind Österreicher, er war eine Frühgeburt, 33. Schwangerschaftswoche, war leicht dystroph bei Geburt. Es gibt keine relevanten Vorerkrankungen, außer er hatte Covid-19, aber das war ein unkomplizierter Verlauf. Keine Allergien, Medikamente, nur Eisensubstitution. Es gibt keine Haustiere im Haushalt, kein Besuch auf Bauernhof und auch keine Streichelzoobesuche und auch keine Auslandsreisen. Bei der Untersuchung St. Anna ist er generell in gutem Allgemeinzustand, er hat eine leichte Rhinitis und er hat multiple zervikale Lymphknoten, die sind schmerzlos, jedoch schlecht verschieblich, die Haut ist intakt, nicht verfärbt und die restliche Untersuchung ist unauffällig, insbesondere keine Hepatosplenomegalie. Und so sieht das Röntgenbild aus, das ist wirklich sehr beeindruckend. Wie Sie sehen können, ist da wirklich eine sehr grobe Vergrößerung des Mediastinums, aber auch Infiltrate in beiden Lungen. Labordiagnostik im St. Anna zeigte, dass er eine mikrozytäre Anämie hatte, obwohl sich die schon gebessert hatte durch Eisensubstitution, leicht erhöhtes LDH und NSE, aber wirklich nur leicht. AFP und Beta-HCG waren negativ, aber er hatte eine ausgeprägte CD4-Lymphopenie. Und das sieht jetzt nicht so niedrig aus, 220, aber der Durchschnitt beim Zweijährigen ist 530 Zellen, also schon deutlich erniedrigt. HIV-Antikörper waren jedoch negativ und das Differential, die Flow-Zytometrie, waren alle negativ auf Blasten und die virologischen Tests waren auch negativ. Und Sie haben ja kurz schon gesehen, wie das MRT aussah im St. Anna und wie Sie sehen können, sind da wirklich mehrere zystische Areale, zum Beispiel hier, aber auch Infiltrate, wie zum Beispiel hier und auch hier unten. Das heißt, das hat sich wirklich über die gesamte Lunge erstreckt. Das Kind wurde dann auf Comoxiclav gestartet. Es gab einen Plan für eine Lymphknotenbiopsie und ZVK-Anlage im AKH und zeitgleich wurde ein Mantoux-Test gemacht, der war negativ, 0 mm Induration und auch gar keine Rötung. Ein Interferon-Gamma-Release-Assay, das war Quantiferon Plus und der war positiv. Antigen 1 war negativ, Antigen 2 war positiv und der Cutoff dafür ist 0,35, aber ich komme darauf zurück. Und konsequenterweise wurde verdächtig, dass dieser Junge eine aktive Tuberkulose hat und er wurde dann zu uns überstellt in Pavillon 1 zur weiteren Abklärung. Bei seiner Ankunft war die Untersuchung weitgehend unauffällig, außer der bekannten zervikalen Lymphadenopathie. Er war weiterhin afibril und das war er schon seit der Aufnahme im St. Anna. CRP war nur sehr leicht erhöht mit 10. Die CD4-Zellzahl, das ist jetzt eine Woche später, war immer noch erniedrigt. HIV-Tests inklusive PCR waren jedoch negativ. Rachenabstrich zeigte Keime der Mundhöhle, aber auch Aspergillus fumigatus. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir den Verdacht, dass er vielleicht einen primären Immundefekt hat, was die CD4-Lymphopenie erklären würde, und vielleicht eine sekundäre pulmonale Aspergillose. Wir haben daher die Therapie geändert auf Pipetazobactam, Amphotericin B und Cotrimoxazol. Letzteres war für die PCP-Prophylaxe bei niedrigen CD4-Zellen. Galactomannan haben wir auch versandt, das war aber dann noch ausstehend für einige Tage. Und wir haben morgendlich Magensaft abgenommen und das war negativ in Ziel-Nielsen-Färbung und in PCR für Tuberkulose. Zu dem Zeitpunkt hatten wir dann den Eindruck, dass aktive TB zunehmend unwahrscheinlich war. Und der Grund dafür ist, es gab keine TB-Risikofaktoren, keine Fieber, sonst auch keine B-Symptomatik. Entzündungswerte waren nur minimal erhöht, der Mantoux zeigte überhaupt keine Reaktion, der Quantiferon Plus war nur in einem Antigenröhrchen positiv und für die Altersgruppe war das wirklich ein sehr ungewöhnliches Kavitationsmuster. Deshalb haben wir uns in Verbindung gesetzt mit unseren Freunden im AKH, in der Kinderchirurgie, in der Pulmonologie und die haben netterweise eine offene Lymphknotenbiopsie rechts submandibulär durchgeführt und auch einen Bowiak-Katheter angelegt und eine Bronchoskopie gemacht, die makroskopisch unauffällig war. Und wie Sie sehen können, die ganzen mikrobiologischen Untersuchungen, die wir gemacht haben, Ballkulturen, Ziel-Nielsen-Staining und TB-PCR, das war das negativ und Galactomannan war auch negativ von der Belial. Er kam dann wieder zu uns zurück, weiterhin guter Allgemeinzustand, ein Afibrier, Galactomannan im Blut kam inzwischen zurück, war auch negativ und wir haben daher umgestellt von Amphotericin B, weil wir nicht mehr dachten, dass das eine Aspergillose ist, zu Fluconazol-Prophylaxe. Und haben den Quantiferon-Test wiederholt, also die zweite Probe war jetzt negativ in beiden Antigenröhrchen. Nach zwei Tagen kam der Anruf von der Histologie im AKH und in der Lymphknotenbiopsie waren zahlreiche größere histiozytär imprägnierende Zellen sowie auch Lymphozyten und eosinophile Granulozyten. Und diese Zellen waren positiv für CD1A und CD207. CD207 wird exprimiert auf Langerhanszellen und dendritischen Zellen. Und das hat dann letzten Endes die Diagnose offenbart, Langerhanszell-Histiozytose. Das Kind wurde dann wieder zurücktransferiert zum St. Anna Kinderspital, auf einem Standard-LCH-Protokoll gestartet. Diese Hauptmutation war negativ und ich erkläre das gleich nochmal in den nächsten Slides. Und das Kind hat angefangen mit der Induktionsphase mit Prednison und Vinblastin. Und so sah das MRT dann aus, beim Restaging, also da war eine deutliche Vergrößerung der zystischen Areale und leider ist auch festgestellt worden, dass er Knochenbeteiligung hatte im Ostzygomaticum und Ostfrontale. Das heißt, das Kind hatte eine multifokale, multisystemische LCH mit Lymphknoten, Lungen- und Knochenbeteiligung. Nur ganz kurz zu Langerhanszell-Histiozytose, weil ich bin Infektiologe, nicht Onkologe. Von daher halte ich das jetzt relativ kurz. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, die hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen vorkommt, gelegentlich auch bei Erwachsenen, vor allem bei Rauchern und dann isoliert pulmonal. Die geschätzte Inzidenz ist 5 in einer Million, also ist wirklich eine sehr, sehr seltene Erkrankung, die die meisten in diesem Raum nie sehen werden in ihrem Leben. Die basiert auf einer klonalen Neoplasie von CD1 und CD207, myeloiden dendritischen Zellen. Und typischerweise ist es eine Mutation und Aktivierung des MAPK- und ERK-Signalwegs, der hier dargestellt ist. Und das ist ein Proliferationspathway. Und das heißt, es kommt dann zu einer ungehinderten Proliferation und dadurch tumorartige Veränderungen. Mehr als 50% haben diese Mutation, die unser Patient nicht hatte. Und mehr als 25% haben eine Mutation in der MAP2K1. Die Langerhanszell-Histiozytose kann monosystemisch oder multisystemisch sein. 70% davon sind monosystemisch, so wie das eosinophile Granulom, das wahrscheinlich noch viele Leute aus den Textbüchern kennen. Das kann monofokal oder multifokal sein. Zum Beispiel häufig ist die Schädelkalotte betroffen, wie in diesem Bild hier. Und dann kann das nur ein Fokus sein oder mehrere Fokai. Jedes Organ kann aber prinzipiell betroffen sein. Bei Kindern ist es hauptsächlich Haut, Knochen und Hypophyse und bei Erwachsenen hauptsächlich Lunge und Knochen. Und deutlich schlechtere Prognose besteht, wenn es eine Beteiligung gibt vom ZNS, Knochenmark, Leber oder Milz. In Bezug auf Lungenbeteiligung, das ist wirklich sehr selten bei Kindern, wenn kein Befall von Risikoorganen da ist. Klinisch imponiert das als Dyspnoe, chronische, nicht produktive Husten, pleuritischer Thoraxschmerz, B-Symptomatik, so genau wie bei Tuberkulose und gelegentlich auch spontan Pneumothorax, aber alle diese waren abwesend bei unseren Patienten. Radiologisch sieht das typischerweise so aus, also es gibt zwei Hauptbefunde, das eine sind multiple dichte Granulome, die oft sehr unscharf begrenzt sind und sternförmig ausstrahlen, das kann man auf dem linken MRT sehen und zum anderen multiple Zysten unterschiedlicher Größe, die ähnlich wie einem Emphysem imponieren, aber eine dickere Wand haben und das Lungenvolumen ist in der Regel erhalten oder erhöht. So, dann komme ich zu einem meiner Lieblingsthemen, Interferon Gamma Release Assays. Die sind im klinischen Gebrauch seit 2002 und basieren auf der Messung von Interferon Gamma, produziert nach Stimulation mit relativ Mycobacterium tuberculosis spezifischen Antigenen. In Westeuropa und Nordamerika gibt es derzeit nur zwei kommerzielle Assays. Das eine ist der T-Spot TB, der benutzt PBMCs, die isoliert werden müssen. Und der Quantiferon Gold Plus, den wir benutzen in Otterkring, aber auch St. Anna, der benutzt Vollblut. Beide ICRAs benutzen ESAT-6 und CFP10 als die stimulierten Peptide. Und das ist wichtig, wenn wir gleich über falsch positive Resultate reden. Und das sieht so aus, also wir haben eine Makrophage, die isst diese Peptide, lädt sie auf MHC-Class-2-Moleküle und präsentiert sie gegenüber vorbeiziehenden CD4-positiven Th1-Cells. Und wenn diese Zellen dieses Antigen erkennen, dann produzieren sie Interferon Gamma und das ist essentiell das Testresultat. Aber natürlich sind da noch wesentlich mehr Zytokine involviert in diese Interaktion und auch noch viel mehr Immunzellen, inklusive Th2-Zellen, B-Zellen und T-Regulatory Cells. So sieht der Test aus, also das ist der Quantiferon Plus, die letzte Generation, das sind jetzt vier Röhrchen. Das eine ist mitogen, das ist die Positivkontrolle, eine unstimulierte Negativkontrolle, dann das erste Antigenröhrchen, das grüne und dann das zweite, das gelbe. Und der Cutoff dafür wird berechnet, indem man die Interferon-Gamma-Konzentration im antigenstimulierten Röhrchen nimmt, minus der Konzentration in der Negativkontrolle. Und wenn dieses Resultat über 0,35 International Units per Milliliter ist, dann ist das Resultat positiv. Aber die Konzentration ist extrem niedrig, wie Sie sehen können. Das sind nur 14 Pikogramm pro Milliliter. Das ist wirklich sehr schlecht oder sehr schwer zu messen. Interferon-Gamma-Resultat unseres Patienten war wirklich nichts im ersten Antigenröhrchen und im zweiten war das 0,75. So, und das sind die ganzen Sachen, die einen IGRA beeinflussen können. Also das ist, in welcher Reihenfolge die Röhrchen abgenommen werden. Es gab mehrfach Herstellerdefekte, wie lange die Inkubationszeit ist, ob die Inkubation verzögert ist, ob die Röhrchen genug geschüttelt wurden, weil die Antigene sind auf der Seite dieser Röhrchen, ja, nicht auf dem Boden, was viele Leute denken. Also man muss sie wirklich invertieren, sonst funktioniert der Test überhaupt nicht. Und dann natürlich noch Blutvolumen, was auch wieder die Resultate verändern kann. So, das ist so das Promotional Poster der Firma, QIAGEN, when accuracy matters, aber es gibt halt wirklich sehr viele Gründe für inakkurate IGRA-Resultate. Falsch negativ oder indeterminate entstehen bei zu kurzer Inkubationszeit, ungenügendes Mischen der Proben, das ich schon erwähnt habe, kalte Umgebungstemperatur, Alter weniger als 5 Jahre und Immunsuppression, weil natürlich das sind immunologische Funktionstests und die können nicht funktionieren, wenn das Kind immundefizient oder immunsupprimiert ist. Falsch positiv passiert bei zu langer Inkubationszeit, Herstellungsfehlern, Kontamination durch die Positivkontrolle, also wenn man die in der falschen Reihenfolge abnimmt, kann das passieren, hohe Entzündungsaktivität, also Background Inflammation und Infektion mit Mycobacterium marinum, Kansasi und Zulgai. Und der Grund dafür ist, für den letzten, ist, dass diese Erreger auch ESAT-6 und CFP10 produzieren, also genau wie Tuberkulose, und dadurch gibt es Kreuzreaktionen. Ich habe jetzt leider keine Zeit, über die ganzen Papers zu diskutieren. Das sind die Gründe für falsch negative IGRA-Resultate, also Papers, die wir über die letzten Jahre veröffentlicht haben. Oben sind die Papers, die sich mit Kindern unter 5 Jahren befassen und unten Immunsuppression und der Einfluss von kalter Umgebungstemperatur. Und weil unser Patient ein falsch positives IGRA-Resultat hatte und das wirklich auch seinen ganzen Pathway im Krankenhaus verändert hat, wollte ich darauf fokussieren. Also zum ersten Herstellungsdefekte und das ist bei diesem Test vor allem passiert durch Kontamination von Probenröhrchen mit Endotoxin. Es gab mindestens 2 große Rückrufaktionen, wir denken es waren wahrscheinlich mehr und in 2016 gab es eine offizielle Beschwerde von der FDA an den Hersteller, dass sie den Produktionsprozess optimieren müssten und sich mit diesen falsch positiven Resultaten befassen. Das hat sich leider wirklich in die Klinik umgesetzt. Das ist ein Paper aus Stanford, wo die wirklich hunderte von Tests machen jeden Tag. Und wie man sehen kann auf der linken Seite, Das war, bevor Sie diesen fehlerhaften Batch benutzt haben, hatten Sie eine Positivrate von ungefähr 5-10% von allen Ihren Tests. Und das ging auf einmal bis auf 50% hoch. Und dann haben die sich natürlich gefragt, was da passiert ist. Und haben dann den Batch ausgetauscht und sobald die das gemacht haben, ist die Positivrate wieder gesunken auf 5-10%. Also da war ganz klar, was nicht in Ordnung mit dem Batch. Und die haben dann 463 Patienten nochmal getestet. Und wie Sie sehen können, sind die fast alle unter die Nachweisgrenze gesunken. Ja, bis auf zwei Personen, aber wie gesagt, 463. Andere Gründe, das ist ein Paper, das wir veröffentlicht haben aus Australien. Das war ein australischer Teenager, die hatte einen Kajak-Unfall und hat sich dabei eine Mycobacterium marinum Infection zugezogen in der Haut. Und die hatte auch einen hochpositiven Quantiferon-Resultat. Und im Moment, das haben wir noch nicht zusammengeschrieben, aber werden wir noch, in Ottakring haben wir einen Jungen mit Mycobacterium Kansasi Lymphadenitis und er hat auch ein positives Quantiferon-Resultat, aber keine Risikofaktoren für TB. Gut, dann hohe Entzündungsaktivität, Background Inflammation. Das ist ein Paper aus Madrid, da haben die mehr als 700 Quantiferon Golden Tube Assays gemacht, 192 waren positiv. Und beim Nachsehen kamen die Autoren zu dem Schluss, dass 7 von denen falsch positiv waren. Alle 7 haben dann nochmal einen zweiten Test gehabt, die waren alle negativ. Und was wirklich auffällt, ist, dass ein Patient hatte eine NTM-Lymphadenitis, also das ist nicht erstaunlich, dass dieser Patient ein positiven Resultat hatte. Aber die anderen 3, das waren alles entzündliche Erkrankungen. Das war FMF, idiopathische Arthritis und ulcerative Colitis. Also diese Kinder haben ganz klar ein höheres Risiko, ein falsch positives Resultat zu haben. Borderline positive Eager Results. Also Borderline bedeutet meistens zwischen 0,35 und 0,99, also unter 1, aber noch positiv laut Hersteller. Und in diesem Paper, das inkludierte 58.000 IGRA-Tests, also wirklich extrem groß, und 2.000 davon waren borderline positiv. Und die haben dann 867 Patienten nachgetestet und haben gefunden, dass fast die Hälfte, also 42%, dann negative oder borderline negative Resultate hatten. Also das heißt, die sind von positiv auf einmal zu negativ umgeswitcht, ohne irgendeine Erklärung. So, die Take-Home-Messages. Eine Diagnose von aktiver TB sollte kritisch hinterfragt werden, wenn sie auf nur einem Testresultat basiert. Pulmonale TB bei Kindern unter 10 produziert nur wirklich sehr selten Kavitationen. Wir sehen das schon gelegentlich, aber das ist wirklich sehr selten unter 10. Das ist hauptsächlich ab dem Teenage-Alter, dass Kavitationen entstehen. Vorher sind das in der Regel nur Infiltrate. TB-Kavitationen sind fast immer singulär oder sind in der Regel nicht mehr als 2 oder 3, gelegentlich auch mal 5 Läsionen, aber wirklich nicht multiple, konfluierende Kavitationen, wie das bei dem Patienten der Fall war. LCH ist eine seltene, aber wichtige Differentialdiagnose bei Patienten mit multiplen Kavitationen. Ich hoffe, das habe ich hier mit rübergebracht. LCH kann wirklich jedes Organ, jede Struktur involvieren und kann mono- oder multisystemisch sein. Von meiner TB-Seite her wichtig ist, dass das IGRAs, das sollte verstehen, dass IGRAs funktionelle immunologische Tests sind, die von vielen Faktoren beeinflusst werden können. Und das beinhaltet den Patienten, die Pre-Analytik, also wie die Proben behandelt werden, bevor sie ins Labor kommen, wie sie dann im Labor behandelt werden, analysiert werden und interpretiert werden. Die Performance von IGRAs ist reduziert bei Kindern, die jünger als 5 Jahre alt sind. Und da gibt es wirklich sehr gute Daten, die das belegen. Ich habe auch gezeigt, dass IGRAs entweder falsch positive Resultate oder falsch negative Resultate produzieren können. Also man muss da mit der Interpretation vorsichtig sein und Borderline-IGRA-Resultate sind problematisch. Und das sind sowohl Konversionen als auch Reversionen, also von negativ zu positiv, positiv zu negativ. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bedanken bei dem Team von Pavillon 1, also der TB-Station und einige Ärzte, die da arbeiten, sind hier aufgelistet und auch auf dem Bild. Insbesondere Matthias Bogi, dem Chef der TB-Ambulanz und meinem Mitinfektiologen Florian Götzinger und natürlich auch Florian und Maria, die hier im Raum sitzen. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Fall. Wissen wir eigentlich schon, wie es dem Patienten jetzt geht? Haben wir Informationen?
Ja, schon. Also gut anscheinend. Also das MRT ist wirklich erschreckend, wenn man sich das Restaging MRT anschaut. Aber es ist auch so, dass die Lunge eine erstaunliche Fähigkeit hat zu regenerieren. Also es gibt wirklich auch Bilder. Das ist wie gesagt eine sehr seltene Erkrankung, noch seltener mit Lungenbeteiligung. Aber es ist wirklich erstaunlich, wenn man so Case Reports sieht, wie die Lunge wirklich noch schlimmer aussieht als bei unseren Patienten und wirklich fast normal aussieht nach 2 Jahren. Ja? Also das ist natürlich schwer jetzt zu sagen, wie die Prognose ist, weil das Kind halt auch multisystemische Beteiligung hat, aber hoffentlich wird es gut ausgehen.
Ja, nachdem das Kind ja eine eindrucksvolle Rundreise absolviert hat, stellt sich für mich die Frage, hätte man initial einen Lymphknoten bei diesem Bild eine Biopsie vorgenommen, hätte das die TB auch ausgeschlossen?
Nein. Also Lymphknoten TB, wenn man eine Biopsie macht, ist Kultur positiv in ungefähr 70-80%, PCR positiv 70-80% und also säurefeste Stäbchen fast nie zu, oder 10% zu finden oder so. Das heißt, die WHO rät jetzt an, es gibt ja diesen Rollout von Gene Expert, also diese Automated PCR, das ist so ein bisschen wie ein Drucker praktisch, ja, oder eine Espressomaschine, da kommt das Cartridge einfach rein und das wird dann analysiert. Und die Sensitivität ist eigentlich ziemlich gut bei Lymphknotentuberkulose, das empfehlen wir jetzt als First-Line-Test. Also wenn man nur einen Test machen kann, empfehlen wir das als First-Line-Test. Aber das bedeutet immer noch, dass 20% der Lymphknotentuberkulose nicht histologisch oder mikrobiologisch gesichert werden kann. Ja. Von daher hätten wir es nicht ausschließen. Das ist halt die Sache mit TB. TB kann viele Sachen machen und ist bei Kindern auch einfach sehr schlecht mikrobiologisch nachzuweisen. Ja. Also in endemischen Ländern mit pulmonaler Tuberkulose ist die Nachweisrate ungefähr 10-20% mikrobiologisch gesichert. Das heißt, 80% der Patienten in Hoch-TB-Inzidenzländern werden wirklich nur klinisch behandelt und basierend auf B-Symptomatik, Röntgenbildern und aber kein Nachweis mikrobiologisch.
Aber ja. Selten solche Bilder. Ich meine, das ist, glaube ich, nirgendwo typisch für eine TB, oder?
Ja, nein, absolut. Ja. Also es war einfach wesentlich zu ausgehen. Ich meine, es war schade, dass dieses eine Testresultat wirklich diesen ganzen Weg verändert hat. Es hat das, um ehrlich zu sein, wirklich nur um eine Woche ungefähr verzögert, aber trotzdem, es war einfach der zusätzliche Stress auch für die Familie, erzählt zu bekommen, das Kind hat Tuberkulose, auf einmal war es auf einer Tuberkulose-Station und vorher war es Krebs und jetzt war es Tuberkulose, dann war es wieder, ja. Von daher, es war, ja.
Was der Fall sehr schön zeigt, finde ich, ist, dass wir viele pädiatrische Experten sehr effizient miteinander kommuniziert und gearbeitet haben, weil es ist sehr schnell gegangen. Ja, trotz dieser sozusagen Stolpersteine in der Diagnostik. Es war wirklich eine super Zusammenarbeit von allen Zentren, muss man wirklich sagen.
Genau, wollte ich gar nicht anzweifeln.
Ja, absolut. Seit dem MRT in Tulln ging wirklich alles extrem schnell, muss man wirklich schon sagen. Ja.
Genau.
Passt eigentlich dieses Pattern? TB-Kaverne und zervikale Lymphadenopathie?
Das ist ziemlich häufig, ja.
Also bei der sekundären Tuberkulose hätte ich gemeint, hat man entweder Lungenkavernen oder man hat eine Lymphknotentuberkulose, aber beides zusammen?
Ja, schon häufig eigentlich. Also das ist ja so, dass sie oft haben die ja auch eine mediastinale Lymphknoten mit Beteiligung. Ja? Und diese Lymphknoten sind ja verbunden mit der zervikalen Kette. Und das heißt, da ist oft eine Mitreaktion. Also wir sehen das schon relativ häufig bei pulmonaler Tuberkulose bei Kindern. Ja. Ich glaube, es ist weniger bei Erwachsenen eigentlich, ja? Das stimmt schon, ja? Kinder sind mehr reaktiv.
Gut, dann vielen herzlichen Dank.